Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Forward Thinkers. Mein Name ist Daniel Fürk und ich spreche heute mit Claudia Oecking, Head of Public Affairs Germany bei Airbus. In unserem Gespräch beleuchten wir die großen sicherheitspolitischen Herausforderungen Europas und wie wir uns in einer immer komplexer werdenden Welt verteidigen können. Dabei geht es nicht nur um militärische Fähigkeiten, sondern auch um die Frage, wie Deutschland und Europa ein gemeinsames Verteidigungsbewusstsein entwickeln können. Claudia gibt uns dabei spannende Einblicke in die aktuelle Entwicklung und die Notwendigkeit, alte Denkmuster aufzubrechen. Wenn dir diese Episode von Forward Thinkers gefällt, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlasse uns eine gute Bewertung.
In an ever-changing world, we need to keep track of what will be next. Forward Thinkers is your 48 Forward podcast to discover the future. We are talking to innovative and creative minds from all over the world to learn more about what they are working on and what they think will change the way we work and live within the next decade. Are you ready to join the ride? Welcome to Forward Thinkers.
Liebe Claudia, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen können, um ein wenig über Verteidigung zu sprechen, um über ein vielleicht neues, resilienteres Europa der Zukunft zu sprechen und dazu, was dich in diesem Kontext alles beschäftigt. Herzlich willkommen.
Danke, dass ich hier sein darf, Daniel. Ich freue mich sehr.
Wir haben gerade so ein bisschen über das ja quasi Ende der Welt philosophiert und Fukuyama auch damit ins Spiel gebracht. Wenn wir uns mal dazu hinreißen lassen, dass wir sagen, es ist nicht das Ende der Welt, aber es ist eine andere Welt, also zumindest eine andere Welt als die, die wir hatten, als wir das letzte Mal zusammensaßen, weil allein in der Zeit ist schon viel passiert.
Ja.
Und wir müssen uns auf diese neue Welt jetzt irgendwie einstellen. Wie siehst du uns denn da, also gerade hier so in Deutschland, wie gut sind wir denn in diesem Transformationsprozess?
Wenn ich jetzt mal Deutschland personalisieren würde, dann würde ich sagen, wir haben noch viele kognitive Dissonanzen, also Unvereinbarkeiten mit alten Bildern und Illusionen, mit denen wir aufräumen müssen. Aber es ist, ich glaube, seit der großen Zäsur Anfang 2022 auch ganz viel passiert, politisch, gesellschaftlich. Also insofern, ich glaube, man kann das, wenn man Deutschland so verpersonalisiert, kann man vielleicht nachvollziehen, dass wir nach 30 Jahren, die wir dieses Bild hatten, du hast es gesagt, Francis Fukuyama, Ende der Geschichte, dass wir diesen großen Konflikt Demokratie, Autokratien aufgelöst haben, dass wir mit dem Fall der Berliner Mauer, mit dem Fall des Eisernen Vorhangs quasi ein Ende gemacht haben an eine Zeit, in der barbarisch-territoriale Auseinandersetzungen geführt wurden, hin zu einem gemeinsamen Verständnis eines Nebeneinanders und eines Miteinanders in der Welt. Und obwohl es in den letzten 30 Jahren, genau seit dem Fall der Mauer und des Eisernen Vorhangs, ganz viele Gegenbeispiele gab und wir eigentlich hätten sehen können, nee, so ist es ganz nicht, haben wir uns doch dieser Illusion gerade in Deutschland hingegeben. Und die müssen wir jetzt, und ich finde, das müssen wir schon ein bisschen ernsthafter noch betreiben, das müssen wir aufarbeiten, weil Fakt ist, anders als wir gedacht haben, ist vielleicht jetzt gerade erst der Anfang der Geschichte. Also die große Zäsur, Zweiter Weltkrieg, dann quasi zwei Blöcke, die einander gegenüberstehen. Und jetzt gerade eine wahnsinnige Umbruchsphase, nicht nur militärisch, gesellschaftlich, politisch, technologisch, es kommt alles zusammen. Und ich glaube, es ist wichtig für uns, dass wir uns ehrlich machen, dass wir eine sehr aktive Rolle einnehmen müssen. Wir haben, gerade weil wir die beiden Blöcke nicht mehr haben, ganz viele Vakuen in der Welt. Ich weiß gar nicht, ob Vakuum die Mehrzahl Vakuen ist, aber ich lasse es jetzt mal so stehen. Und die werden gerade gefüllt von zum einen Großmächten, die sagen, ich will auch eine andere Rolle einnehmen und sehr systematisch neue Bündnisse schaffen, sehr systematisch die bestehenden Bündnisse diskreditieren, die ganz bewusst Krisen herbeirufen. Und dann gibt es ganz viele, die sagen, ich will gar nicht so systematisch hier dazugehören oder da dazugehören, sondern ich will interessensgeleitet schauen, was für mich und meine Bürger das Beste ist. Und insofern, es gibt diesen schönen Begriff der Weltunordnung, also der Umbruch zu einer Welt, die sich gar nicht mehr vielleicht so leicht ordnen lässt. Immer mehr Konflikte. Ich glaube, du hattest so ein bisschen also dieses Black Swan Event, diese Idee, dass alle Dekade ein großes Ereignis passiert, das zu einer Umwälzung passiert. Und was wir sehen ist, Black Swan Events haben wir gerade gefühlt in monatlicher Abfolge. Und die Konflikte, die wir sehen, sind geopolitisch, hängen miteinander zusammen, sind miteinander verbunden und sie haben immer auch innenpolitische Konsequenzen. Wir sehen das gerade am Nahostkonflikt. Innerhalb von kürzester Zeit haben wir weltweit fast überall innenpolitische Spannungen gehabt auf Basis der Frage der Bewertung, was da gerade passiert. Und insofern müssen wir, glaube ich, ganz genau überlegen, welche Rolle wir als Deutschland einnehmen. Und ich bin eben überzeugt, dass die Rolle immer eine europäische sein muss, weil in dieser Großgemengelage hat ein einzelner Staat kaum eine Chance, sich durchzusetzen. Ob dieses Durchsetzen jetzt ein militärisches ist oder ob es ein ökonomisches ist oder ein wertebasiertes. Aber auf jeden Fall, wenn wir wollen, dass wir ein aktiver Spieler sind, dann müssen wir uns wahrscheinlich neu aufstellen. Und deswegen zurück zu den kognitiven Dissonanzen. Wir müssen wirklich ganz schnell uns sortieren und wir müssen uns ganz schnell bewusst machen, was es für eine Großgemengelage ist. Wir müssen ganz schnell uns mit Partnern in Europa zusammentun und sagen, das ist der Kurs, den schlagen wir ein, den machen wir mit Konsequenz, da legen wir finanzielle Mittel dahinter, da stehen wir als Gesellschaft dahinter, um uns, ja, damit wir nicht zu viel Zeit verstreichen lassen.
Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wir haben uns seit den 90ern halt irgendwie zurückgelehnt, haben gesagt, Vereinigung, Europa ist alles irgendwie friedlich. Wie du schon sagst, niemand verschiebt mehr die Grenzen, was ja, wenn wir mal aus Europa rausschauen, nie die Wahrheit war. Mhm. Also es gibt ja genügend Konflikte, in denen auch in den 90ern, auch in den frühen 2000ern immer wieder Grenzverschiebungen passiert sind oder die Versuche einer Grenzverschiebung passiert sind, Regimewechsel, Machtwechsel und so weiter und so fort. Also Konflikte gab es ja in all der Zeit reichlich, aber bei uns halt nicht. Also bei uns im nahen Umfeld nicht. Und dann haben wir uns zurückgelehnt und haben gesagt, naja, ist ja alles super, alles friedlich, der Westen ist sich einig. Können wir ja jetzt mal so ein bisschen in Anführungsstrichen die Füße hochlegen und investieren auch nicht mehr so sehr in Themen wie Rüstung, Verteidigung und Co., weil wir ja auch die ganze Zeit immer gerne Geld einsparen wollen. Und das führt natürlich dazu, dass wir wie irgendwie so eine Fußballmannschaft, die seit 20 Jahren nicht gespielt hat, erstmal wieder irgendwie in Fahrt kommen müssen. Scholz hat es so schön als Zeitenwende beschrieben. Was sagst du denn? Wie stehen wir denn eigentlich gerade so da in dieser Zeitenwende? Also wie weit fortgeschritten sind wir denn in der Umsetzung, wenn es um die Zeitenwende geht?
Also du hast die Friedensdividende angesprochen. Also diese Tatsache, dass wir das Geld, das wir nicht ins Militär gesteckt haben, in ganz viele andere Projekte gestellt haben. Wir diskutieren ja gerade, ob das Gute oder Schlechte waren, ob wir mehr das hätten in Infrastruktur stecken müssen oder statt in Transferthemen. Aber Fakt ist, in diesem Zeitfenster, das du adressiert hast, in den letzten 30 Jahren haben wir Schätzungen zufolge etwa 500 Milliarden Euro nicht in die deutsche Bundeswehr gesteckt. Das ist ein enormer Betrag und das merken wir natürlich auch und das merkt die Bundeswehr. Das sind die alten Diskussionen über Materialien, die da sind, die nicht, Flugzeuge, die fliegen oder nicht, Schiffe, die fahren oder nicht. Und wir haben jetzt die Notwendigkeit aufzuholen und Zeitenwende war, glaube ich, ein ganz richtiger Impuls. Als Begriff zum einen, auch mit dieser Aufbruchsrede, aber auch hinterlegt mit dem Sondervermögen, um zu sagen, wir starten jetzt nochmal durch. Wir müssen wirklich beschaffen, um uns aufzustellen. Auch, um, wenn wir gleich vielleicht noch über dann die europäischen Themen sprechen, die du angesprochen hast, sagen, wir müssen ja einen Beitrag leisten für eine europäische Verteidigungsfähigkeit. Und die wiederum muss ein Beitrag sein zu der in dem Bündnis NATO. Insofern, wir haben das Geld des Sondervermögens fast aufgebraucht. Wir stehen ein Jahr vor einer Bundestagswahl und wir haben das Problem, dass wir momentan noch nicht wissen, wie wir in der Zeit nach der Bundestagswahl 2025, im jetzigen Stand ja im September, wie wir da die Verteidigungsausgaben weiter sichern. Insofern, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg, aber wir müssen den noch ernsthafter eingehen und wir müssen den eben auch finanziell hinterlegen. Und ich glaube, was immer gern gemacht wird, ist auf die Politik zu schimpfen. Ich finde ehrlicherweise, dass wir auch in der Gesellschaft aktiver zu den Themen diskutieren müssen. Wir sind jetzt alle irgendwie Experten für Haubitzen geworden und wir kennen jetzt alle gewisse andere Waffengattungen, von denen wir vor 3 Jahren noch nie was gehört hatten. Aber ich finde es erstaunlich, wie wenig konkret wir über die Wehrpflicht diskutieren. Unser Bundesverteidigungsminister Pistorius, der den ebenfalls sehr wichtigen Begriff Kriegstüchtigkeit geprägt hat, der hat ein Konzept für die Wehrpflicht vorgelegt, das momentan wirklich vielleicht ein kleinster gemeinsamer Nenner ist. Herren und Damen, die eben ein gewisses Alter erreichen, würden dann eine Aufforderung bekommen, einen Fragenkatalog zu beantworten und sich bereit zu erklären, ob sie und die Männer müssten es dann auch wirklich beantworten, die Frauen können es, ob sie bereit sind zu dienen. Und weiter ist das Konzept nicht. Die Diskussion wird aber auch gar nicht aufgenommen. Also man hätte ja auch als Zivilgesellschaft sagen können, wir diskutieren mal darüber, was es eigentlich heißt. Wir diskutieren mal, wen es denn tatsächlich treffen würde. Das sind ja im Zweifel dann Enkel, Kinder. Wir diskutieren, wie wir mit den Reservisten umgehen und Ähnliches. Wir diskutieren, was zu der Verteidigungsfähigkeit auch gehört, nämlich dass wir uns, wie es etwa in Schweden ist, überlegen, wie wir Brücken aufbauen, wie wir Parkhäuser bauen, dass sie vielleicht anderen Zwecken dienen können. Und die Diskussion gibt's nicht. Und wenn, muss ich ehrlicherweise sagen, höre ich sie nach dem Motto, Hauptsache mein Kind nicht. Das verstehe ich emotional, das verstehe ich aus diesen 30 Jahren, also es sind ja mehrere Generationen, die jetzt mit einem anderen Bild aufgewachsen sind, aus der Historie verstehe ich es auch. Aber es ist natürlich absolut außen vor, dass die Realität ist, dass wir uns verteidigen müssen. Dass wir die Bundeswehr befähigen müssen mit den richtigen Mitteln, dass wir Europa aufstellen müssen und dass wir damit auch die NATO aufstellen müssen. Und das ist vielleicht zur Frage, wie weit ist die Zeitenwende? Wir haben noch ganz viel der alte Muster. Die Industrie ist zu langsam und zu wenig agil. Wir haben die bürokratischen Hürden, von denen jetzt gerade viel gesprochen wird, weil es einen ersten Wurf einer nationalen Sicherheits- und Verteidigungsstrategie gibt, die genau eben diese Themen diskutiert. Wir haben sicherlich bei den Beschaffungsthemen viele Fehler gemacht, aber ernsthaft die Frage ist auch, wo steht die Gesellschaft und wo steht sie in 2 Jahren, wenn eine nächste Bundeskanzlerin oder ein nächster Bundeskanzler in seinem Kabinett und dann mit dem Bundestag diskutieren muss, wie viel Geld geben wir tatsächlich für die Bundeswehr aus? Es kann nur getragen werden von einem Konsens in der Gesellschaft. Und der Konsens muss darauf beruhen, dass man in einem Realitätscheck sagt, wir müssen wehrhaft sein. Und zwar nicht mehr in diesem abstrakten Begriff der letzten 30 Jahre, unsere Demokratie muss wehrhaft sein, sondern in einem sehr konkreten, für den sehr konkreten Fall, dass Putin momentan in der Ukraine schon steht, dass unsere Nachbarn und Freunde in Polen und in den baltischen Ländern, in den Nordics sich ernsthaft Sorgen machen, ob er als nächstes bei ihnen steht. Und dann ist der Weg nach Berlin, aber auch nach Leipzig und nach München gar nicht mehr so weit. Und wenn vielleicht doch noch abstrakt, dann zumindest im übertragenen Sinne. Wenn wir einen Bündnisfall haben, sind die Fragestellungen, die wir haben, ganz andere. Und ich finde, dann können wir uns nicht mehr darauf ausruhen als Gesellschaft, dass vielleicht irgendein Prozess zu bürokratisch ist. Nee, wir müssen alle mitdiskutieren und mitmachen und mitfordern und mitbereit sein, auch Abstriche zu machen. Weil so wichtig viele andere Themen sind und so schwierig die Diskussion ist über Prioritäten, so klar ist doch, Und das hat der Kanzler ja auch zu Recht gesagt, ohne Sicherheit ist alles nichts.
Wenn wir mal über dieses gesellschaftliche Mindset sprechen und auf die Gefahr hin, dass ich da jetzt einen Riesenfass aufmache, aber ich versuch's mal. Wir sind ja in so einer absurden Situation eigentlich. Teile unserer Gesellschaft haben eine sehr emotional empfundene Angst vor Migration, vor Geflüchteten, die empfinden das als Bedrohung, ob wir es jetzt nachvollziehen können oder nicht. Steht auf einem anderen Blatt. Das wäre eine andere Podcast-Episode, wo wir dann viel darüber diskutieren können. Aber wir haben diese vermeintliche Gefahr, die sehr emotional diskutiert wird, die aber eigentlich gar keine reale Gefahr ist, wenn man ganz ehrlich ist. Aber auf der anderen Seite haben wir eine sehr reale Gefahr, die aber halt noch ein paar hundert Kilometer von uns weg ist, die wir aber nicht als emotionale Gefahr wahrnehmen in der Gesellschaft. Und demnach nicht agieren. Also wir diskutieren heute viel darüber, wir brauchen eine Verschärfung des Migrationsgesetzes, wir müssen irgendwie diese ganzen Themen irgendwie hinbekommen. Da ist richtig gesellschaftlicher Druck auf dem Kessel. Aber es gibt keine emotionale gesellschaftliche Diskussion dazu, dass wir Verteidigung stärken müssen, dass wir Rüstung stärken müssen. Das ist irgendwie so ein wollen wir uns eigentlich gar nicht so im Richtigen mit beschäftigen. Wie erklärst du dir das? Sind wir wirklich so naiv, dass wir diese Gefahr nicht sehen wollen, oder ist das am Ende des Tages einfach eine versäumte Kommunikationsleistung der Politik, diese Botschaft auch in der Gesellschaft zu platzieren?
Also erstmal finde ich es gut, dass du das Fass aufmachst. Und ich teile deine Einschätzung, dass die gesellschaftlichen Prioritäten und manchmal auch die politischen, das eine hängt ja eng miteinander zusammen, nicht aus meiner Sicht immer dementsprechend, wie sie sein müssten. Ich glaube, es erklärt sich aus dem, was wir eingangs gesagt haben. Gewissheiten, die wir die letzten Jahre über den Haufen werfen müssten, die uns aber sozialisiert haben, die schmerzhaft sind. Ich erinnere mich an den Tag, an dem ich meinem damaligen Team einen Termin eingestellt hatte, um zu erklären, dass da jetzt ein Krieg angefangen hat in der Ukraine. Und die meisten Kollegen waren virtuell zugeschaltet, weil es eben ad hoc war. Am Wochenende vorher war noch die Münchner Sicherheitskonferenz gewesen. Ich hatte erzählt, was ich über Evakuierungspläne von Kollegen aus der Ukraine gehört hatte, die aus dem Osten der Ukraine hätten verlagert werden sollen oder quasi umgezogen werden sollen nach Kiew. War natürlich dann 3 Tage später alles obsolet, dass das ein sinnvoller Plan war. Und den Bildschirme gehabt und hatte an den Bildschirmen Kollegen, die Rotz und Wasser geheult haben. Die Stunde lang, in dem wir versucht haben zu erläutern, zu erklären, dieses berühmte Statement von unserer Außenministerin Annalena Baerbock, wir sind in einer anderen Welt aufgewachsen. Und all das, also Selbstverständlichkeiten, die über Bord geworfen werden müssen, Realitäten, die so brutal sind, dass sie ins eigene Bild nicht reinpassen, sich damit auseinanderzusetzen, ist natürlich wahnsinnig komplex. Das ist ja auch eine der Regeln oder eine der Gründe, warum wir so einen Zulauf haben bei Parteien, die sich einfachen Lösungen bedienen oder die einfach auch nur Probleme benennen und die Probleme anderen zuordnen und Politikern zuordnen. Also ich glaube, dieses wilde Bild, dass alles, was gerade scheinbar negativ ist, alles einer Regierung, die jetzt gerade ist, zuzuordnen ist, ist so verkürzt in Anbetracht dessen, was diese Gesellschaft, aber eben auch die Regierung die letzten Jahre managen musste. Eine Pandemie, der Krieg, eine komplette Neuaufstellung unserer Energiewirtschaft und Ähnlichem. Das ist ja absurd verkürzt ist. Aber wir sehen, dass die Menschen in dieser Welt, die von Polykrisen geprägt ist, eine sehr ambivalente Interpretation ihrer Situation vornehmen. Mir selbst geht's gut, aber da draußen ist alles schlimm. Und sich deswegen zurückziehen auf so eine eigene Insel. Und da sind natürlich die einfachen Lösungen, die einfachen Schuldzuweisungen, welche, die dann gerne genommen werden, weil es nicht so komplex ist, weil es auch nicht widersprüchlich ist, wie ja die Realität ist und so weiter. Und aus diesem total nachvollziehbaren sich zurückziehen, sich vielleicht mit Sachen nicht auseinandersetzen, sich einfacher Lösungen bedienen, da entsteht dann vielleicht auch eine falsche Priorisierung. Was ich mir wünschen würde, das ist aber natürlich ein Fass, das ich eigentlich nicht aufmachen dürfte, weil wer bin ich, schon Anforderungen an irgendwen zu stellen. Aber ich würde mir schon wünschen, dass in der Welt, die so viel komplexer geworden ist, und es ist ein Fakt und es ist nichts Bewertendes, da kommen wahnsinnig viele Sachen zusammen und Herausforderungen und schwierige Themen. Aber wir geben so viel in die Hände anderer, das doch bitte zu lesen, zu lösen. Und vielleicht ist es ja auch wirklich die Job Description von Politikern oder von Nichtregierungsorganisationen oder von anderen. Aber was ich mir wünschen würde, ist doch, dass die Menschen sich vielleicht zumindest die Zeit nehmen, sich mit den tagtäglichen Fakten auseinanderzusetzen, so schwierig das ist. Wir haben die ersten Studien, also ich habe mal irgendwann BWL studiert mit Medienschwerpunkt und das Thema Mediennutzungsforschung war damals ein ganz anderes. Also wie beeinflusst quasi das Konsumieren von Thrillern das Gefühl von Sicherheit oder Unsicherheit? Wie bestimmen das Agenda-Setting-Themen, wie bestimmen Nachrichten die Perzeption von tatsächlichen Problemen und Ähnlichem? Heute in einer Welt, die nicht mehr eben davon geprägt ist, dass die Leute alle um 20 Uhr die gleichen Nachrichten schauen und da vielleicht auch eine möglichst objektivierte Darstellung der Weltlage, möglichst so komplex das immer war für Journalisten, konsumieren, sondern in ihren Feeds entlang von den Themen, die sie bannen, und das sind halt vielfach kritische Themen, mal schnell so Snippets von Nachrichten aufnehmen. Und ich verstehe das absolut, aber ich würde mir wünschen, dass jeder sich denkt, diese 15 Minuten, die man früher aufgebracht hat für Nachrichten, vielleicht müssten das heute 20 Minuten sein und vielleicht lese ich da mal einen Artikel und vielleicht schaue ich genauer auf die Quelle und vielleicht nehme ich nicht nur hin, was mir Menschen, die Nachrichten vermitteln, ohne objektiv zu sein, mir so hinlegen. Und dann, so wäre mein Wunschgedanke, wenn wir uns da mehr Zeit nehmen würden und auch uns auseinandersetzen, wie schmerzhaft die Nachrichten teilweise sind, wie widersprüchlich, wie auswegslos die erscheinen, dass wir dann auf der Basis vielleicht besser priorisieren können und vielleicht auch mehr wertschätzen, was die benannten Politikerinnen und Politiker, aber auch NGOs und andere tatsächlich da jeden Tag leisten oder zumindest versuchen zu leisten, so schwierig das ist.
Ich habe für unseren Gin & Talk Podcast vergangene Woche ein Gespräch geführt mit Stefan Orth, dem Reporter und Autor, der ganz viele Bücher über Couchsurfing geschrieben hat, aber vor allem in Ländern, die jetzt vielleicht nicht unbedingt in den Top 10 der Urlaubsdomizile stehen. Also er war in Russland unterwegs, er war im Iran unterwegs, er war in Saudi-Arabien unterwegs und er war jetzt vergangenes Jahr 8 Monate in der Ukraine unterwegs. Und ich habe dann irgendwann zu ihm gesagt, dieses Bild, was wir ja hier von Krieg bekommen, ist für den Otto-Normalverbraucher erstmal so ein sehr abstraktes. Es geht vor allem um Zahlen, es geht um so und so viel Verletzte, so und so viel Tote, es geht um 2 Kilometer die Grenze in die Richtung, 2 Kilometer in die Richtung. Wir sehen kaputte Häuser, wir sehen Ruinen, wir sehen selten Menschen. Und was wir noch viel weniger mitbekommen, sind Schicksale von Menschen. Also wir haben so eine abstrakte Vorstellung davon, wie es wohl Menschen geht, denen gerade das Haus zerbombt wurde. Aber wir bekommen nicht wirklich mit, was Krieg mit diesen Menschen tatsächlich macht, weil wir diese Menschen, die wirklich betroffen sind, nur sehr, sehr selten vor einer Kamera, in einem Interview, in einem Podcast, wie auch immer sehen und können uns dadurch vielleicht auch gar nicht so richtig vorstellen. Also natürlich, objektiv betrachtet, haben wir irgendwie ein Gefühl davon, dass Krieg doof ist. Also wenn ich es mal so platt sage. Aber wir können uns nicht richtig hineinversetzen in Menschen, die im Krieg leben müssen, mit Krieg leben müssen. Ist das vielleicht eine Aufgabe für Medien, dass wir da besser werden, dass wir diese Schicksale irgendwie auch sichtbar machen, allein um Menschen beizubringen, wie schrecklich das Ganze tatsächlich ist und wie ernst die Lage ist, um dann wiederum Menschen auch im positivsten Sinne zu emotionalisieren, dass wir irgendwie diese Zustimmung in der Bevölkerung auch irgendwie haben, weil der Ernst der Lage tatsächlich verstanden wird.
Also es ist über 20 Jahre her, dass ich als Journalistin gearbeitet habe und die Entwicklungen sind jetzt an mir vorbeigegangen und ich bin gar nicht up-to-date und ich weiß, dass der Job schwierig ist. Was ich weiß, ist, dass Journalisten in dem ureigenen Begriff natürlich eigentlich keine Agenda haben dürfen. Aber ich glaube, einen Auftrag, den ja auf jeden Fall. Und da ist bestimmt ein Analog zu den Seh- und Hör- und Scroll-Angewohnheiten der Menschen passende Erzählung ganz, ganz wichtig. Ich weiß auch nicht, wie persönlich es werden darf, um die Menschen auch nicht zu sehr zu traumatisieren. Andererseits können wir uns auch hier nicht auf unserer Insel verstecken und sagen, wir wollen es in deren Art und Weise beschrieben bekommen haben, dass wir abends noch gut einschlafen können. Also ich finde deine Frage total wichtig und ich finde es wichtig, dass du sie stellst. Ich glaube, es ist an so vielen Stellen wichtig, dass wir es konkret machen, dass wir es persönlich machen und dass wir aber aufpassen. Und die Journalisten haben so einen schwierigen Job, weil sie so übelst diskreditiert werden von Populisten, dass es nicht zu tendenziell dann auch wird, sondern dass es immer Geschichten sind, die in ihrer Einzigartigkeit aber für etwas tatsächlich stehen, was repräsentativ ist. Und ich glaube, das ist die schwierige Aufgabe. Wenn wir das hinbekommen würden, und dann sind wir wieder bei dem Fall, und ich glaube, ganz viele Menschen diskutieren auch ernsthaft und rezipieren auch ernsthaft und bringen sich ein. Und das ist ja auch das, was uns in Deutschland im Ehrenamt ausmacht. Das ist das, was uns politisch ausmacht. Das ist das, was uns Europa ausmacht. Aber dann müssten wir auf Basis des Verständnisses und der Empathie für genau diese Region, von denen du sprichst, aber für die Gefahrenlage eben bewusst machen, dass wir als Deutschland eine Verantwortung haben, organisatorisch und haushalterisch und auch gesellschaftlich uns verteidigungsfähig zu machen, dass wir in Europa uns sortieren müssen. Wir haben momentan die Situation, dass wir natürlich in Europa sehr viel geringere Verteidigungsausgaben haben als beispielsweise in Amerika, dass wir von diesen geringeren Verteidigungsausgaben ganz viel wiederum an Firmen geben, die nicht in Europa sind. Das heißt, damit unsere eigene Industrie nicht stärken und befähigen. Und Stichwort, Roderich Kiesewetter hatte das angesprochen, sich souverän aufstellen, heißt halt auch, sich in Sicherheitsfragen souverän aufzustellen. Dass wir dann auch noch, wenn wir militärisch beschaffen, eine Vielzahl an von Plattformen und Systemen beschaffen, was wir in Europa an unterschiedlichen Panzern und Kampfflugzeugen und Kriegsschiffen haben, ist ein Wahnsinn. Und insofern ist das, glaube ich, eins von den Sachen, wenn es ein Verständnis gibt für die Notlage, wenn es ein Verständnis gibt, dann entsprechend in den Nationalstaaten, dass wir uns befähigen müssen, dann gehört dazu eben, in Europa organisierter aufzutreten. Also gemeinsam beschaffen, weniger Plattformen, das Ganze in Europa und gerade bei den komplexen Systemen eben auch über Grenzen hinweg. Das ist natürlich auch, wofür Airbus steht und was unsere DNA ist. Aber ich bin auch überzeugt, dass bei der Komplexität von Systemen, von denen wir heute sprechen, die vernetzt sind untereinander, die sich schützen müssen vor so einer Vielzahl von Eindrücken, ob das jetzt technologische sind oder welche auch immer, dass es gar nicht anders geht, als da gemeinsam die Sachen voranzubringen und sich gemeinsam auf Systeme zu verständigen und damit eben auch zu zeigen, wir machen uns unabhängig, aber um als souveränes Europa damit eben auch einen Beitrag in unserem Bündnis der NATO leisten zu können.
Weil du mir gerade schon so schön die Brücke gebaut hast. Jetzt kommt ja von der Politik gerne mal der Vorwurf, ja, wir müssen aber ja in den USA einkaufen zum Beispiel, weil da in bestimmten Bereichen technologische Fortschritte bestellbar sind sozusagen, die wir mit unserer europäischen Rüstungsindustrie so nicht abbilden können. Also der technologische Fortschritt der US-Rüstungskonzerne an der einen oder anderen Stelle einfach größer ist als der europäischen.
und wir diesen Vorteil, den wir daraus haben, nicht links liegen lassen können. Was sagst du denn zu solchen Aussagen?
Also die Aussagen fußen auf die Zeit direkt nach Beginn des Ukraine-Kriegs. Da ging es um Geschwindigkeit. Und auf Basis der Mechanismen, die ich beschrieben habe, Amerika sozusagen als Armee, die geschlossen wenige Plattformen in riesigen Stückzahlen bestellt von ihrer heimischen Wirtschaft, war es tatsächlich so, dass in ganz vielen Fällen, nicht in allen, die amerikanischen Unternehmen am schnellsten und eigentlich sofort liefern konnten. Und ich glaube, es war folgerichtig, entsprechend dort auch zu beschaffen. Weil wir mussten von einem Moment auf den anderen die Ukraine stützen. Und das ist das Schlagwort Marktverfügbarkeit, was jetzt so ein Kriterium geworden ist in der Verteidigungswirtschaft. Was liegt auf dem Hof? Jetzt für unser Beispiel beim Eurofighter als Kampfflugzeug Standard war es die letzten Jahre nicht klar, wie das Programm weitergeht. Es gab Restriktionen beim Export. Es gab keine großen Aufträge, Beschaffungsaufträge der Nationen, die dahinter standen. Das heißt, die Planungen waren auf genaue Stückzahlen über gewisse Jahre. Und die liefen uns in dieser Legislatur schon aus. Das heißt, es gibt da einfach nicht ein Kampfflugzeug, das dann so rumsteht und dann eben weitergegeben werden kann. Wenn wir jetzt momentan uns ja aufstellen, dann tun wir das ja für Jahre und Jahrzehnte und hoffentlich sehr systematisch und europäisch gemeinschaftlich. Und dann wird es auf jeden Fall immer Sachen geben, wo wir sagen, da macht es absolut Sinn, da auf amerikanische Technologie zurückzugreifen oder Systeme. Und dann gibt es, glaube ich, die Sachen, wo wir uns überlegen müssen, ist das nicht eine Kompetenz, die wir explizit in Europa haben wollen? Wir diskutieren das übrigens gerade auch in Deutschland. Anhand des Begriffs Schlüsselkompetenzen ist das nicht explizit etwas, was wir in Deutschland können wollen. Und da wird es Phasen geben, in denen wir anhand noch als Konsequenz von jahrzehntelangem immer nur auf quasi für die nächsten paar Jahre vielleicht bestellen und ohne große Planungssicherheit zu geben, wir andere Liefertermine haben, als es vielleicht amerikanische Hersteller, aber bei dem wir sehr, sehr schnell dahin kommen können, dass wir sagen, nee, wenn es da eine gewisse Planungssicherheit gibt, wenn die, in unserem Fall ist es ja eine gesamte Zulieferindustrie dann immer, also es geht ja hier um eine gesamte Industrie, die für uns relevant ist. Was macht Airbus, aber was machen auch die vielen kleinen und mittleren Zulieferunternehmen, die darauf spezialisiert sind? Wenn wir für die Zukunft wissen, das ist ein Bedarf da, es ist eine Nachfrage da, dann werden sich diese zeitlichen Abstände verkürzen. Und dann wird, glaube ich, mit dem Verständnis dafür, dass wir gewisse Kompetenzen in Europa haben müssen, auch das Argument europäischer Beschaffung, denke ich, ganz genauso gewichten. Und dann wird man anhand von konkreten Bedarfen, in unserem Fall der Bundeswehr oder eben für die europäische Gemeinschaft oder eben im Sinne auch von Anforderungen der NATO, dann jeweils in dem Wettbewerb Angebote haben von hier, von dort, immer mehr auch internationale Kooperationsprojekte. Und dann wird man gewichten, wie schnell kann das da sein? Da wird man natürlich preisliche Kapazitäten, Fähigkeiten und so weiter, aber eben auch, woher kommt's und wie stärkt es die Industrie hier in Europa?
Wenn wir da nochmal ein Stückchen tiefer Richtung Technologie und Innovation einsteigen und vielleicht auch gerade mal das Beispiel Airbus an der Stelle nehmen, sind wir denn da wettbewerbsfähig oder ist es so, dass tatsächlich dann, nehmen wir das Beispiel Eurofighter, andere Kampfjets doch besser sind, innovativer sind, besser aufgestellt sind? Und falls das vielleicht so ist oder so droht zu sein für die Zukunft, wie bekommen wir es denn hin, dass wir da besser in der Forschung und Entwicklung aufgestellt sind?
Also vielleicht vom Abstrakten zum Konkreten. Wir haben uns in eben den letzten Jahrzehnten auch geleistet, dass wir es den Hochschulen gesellschaftlich untersagt, aber also sehr konkret wurde es dann in der Regel in den sogenannten Zivilklauseln an den Hochschulen einfach festgelegt, dass wir militärisch nicht geforscht haben. Ausnahme die Universität der Bundeswehr. Wir haben jetzt ganz viele, momentan sind es vor allem noch Privatunis, die sagen, das war ein Fehler, da müssen wir gegen vorgehen. Also von daher, wir haben uns da tatsächlich insofern schlecht aufgestellt, dass wir in Amerika beispielsweise mit der DARPA eine Organisation haben, die es eben schafft, wissenschaftlich für den militärischen Bereich zu arbeiten, aber vor allem Begriff Dual Use, also in beide Richtungen agiert und so sagt, wie können wir das, wie können wir Entwicklung in einem Bereich in den anderen übernehmen. Das wird sich, glaube ich, ändern. Da sind wir noch nicht so gut aufgestellt, aber da kommen wir, glaube ich, hin. Zweites Thema, was dazu eng gehört, wir hatten natürlich auch nicht so ein Ökosystem von Startups. Wie in allen wirtschaftlichen Bereichen schaffen es kleine Unternehmen mit einer besonderen Agilität und Geschwindigkeit, Innovationen hervorzubringen. Und im militärischen Bereich hatten wir das in Europa wenig, in Deutschland wahrscheinlich fast gar nicht. Auch das ändert sich gerade schlagartig. Es ist ganz großartig, was sich da für Unternehmen herausbilden. Und wir großen Unternehmen müssen es möglich machen, das sozusagen, im Englischen sagt man so schön, to embrace it, also das auch zu bejahen und sagen, da wollen wir viel mehr Kooperationen noch eingehen als in den vergangenen Jahren, wo das vor allem große Player waren, die sich ausgetauscht haben. Das vielleicht so als Allgemeines. Also wir müssen uns schon agiler aufstellen, partnerschaftlicher. Wir brauchen die Fördergelder in Europa. Das ist eines der Themen, das Ursula von der Leyen ja jetzt auch wirklich angehen möchte weiter. Wir brauchen die Infrastruktur, in der dann wirklich auch geforscht werden kann und das in der Durchlässigkeit von Wissenschaft zur Wirtschaft. Ganz konkret sind wir wettbewerbsfähig auf jeden Fall. Und wir lernen ganz bitter, gerade im Ukraine-Krieg, sehr viel Neues. Wir sehen da so eine Mischung aus ganz rudimentalem Krieg, der genauso geführt wird wie der Erste und der Zweite Weltkrieg. Und wir sehen es ja auch wieder Menschen reingejagt werden und wirklich kanonenfuttermäßig aufgenutzt werden. Wir sehen aber auch, dass es ganz viele neue Technologien gehen und die sind fernab von dem großen Gerät, was wir sehr aufwendig entwickeln, bauen, zulassen, gerade im Drohnenbereich, die die Art und Weise, wie der Krieg geführt haben, sehr ändern. Wir sehen eben auch, dass technologische Themen wie gegenseitiges Jam und ähnliches eben auch nochmal sehr viel verändert. Was damit die Herausforderung der Zukunft sein wird, ist in unserem Bereich jetzt Domäne Luft, das klassische Kampfflugzeug zu vernetzen mit ganz kleinen Drohnen, mit mittelgroßen Drohnen, mit großen Drohnen, die sehr unterschiedliche Aufgaben haben, bewaffnet, unbewaffnet, bemannt, unbemannt, mit Helikoptern und quasi den Piloten und andere Akteure immer mehr befähigen, wirklich tatsächlich komplett Missionsplanung zu machen. Das heißt, so einen Hub werden zu lassen, an dem Informationen gesammelt werden und dann tatsächlich Missionen durchgeführt werden. Und in diesem vernetzten Bereich, in dem vom Boden mit Satellitendaten dann Missionen durchgeführt werden, haben wir uns in Europa schon vor vielen Jahren und jetzt wir ganz konkret als Airbus mit dem Future Combat Air System, also dem Kampfsystem in der Luft der Zukunft, aufgestellt und bringen das voran. Und dann ist der Eurofighter in all dem, wie er jetzt die nächsten Jahre auch weiterentwickelt wird, eines der Elemente. Aber relevant wird dann sein, dass er in der Lage ist, andere Flugobjekte, anderes Gerät quasi mit auszusteuern und damit andere Gefahrensituationen für Soldatinnen und Soldaten zu erzeugen, andere Möglichkeiten, sich wirklich zu verteidigen. Und das ist die Herausforderung der Zukunft und es ist die, wo wir eben genau mit diesem System und ganz genauso auch bei den Teilzeitstreffen her uns auch im Bodenbereich in Europa aufstellen und das auch gut aufstellen.
Haben wir denn eigentlich sowas wie eine Art europäisches Forschungsnetzwerk zum Thema Rüstung und Verteidigung?
Ja, wir haben auch europäische Töpfe. Ich glaube, wir haben momentan aber bei all dem, was es da an Rahmen gibt, und in Europa ist die Verteidigung immer noch was eine Kompetenz der Nationalstaaten ist, aber das sind so die Themen genau, wo wir europäisch uns aufgestellt haben, noch ganz viel Kleinstaatentum. Also wenn wir wirklich wollen, dass wir nicht allein in unseren jeweiligen Landeskammern, nur in unseren Möglichkeiten und mit den begrenzten Mitteln im Endeffekt uneffektiv agieren, müssen wir das noch viel, viel mehr nutzen. Und das bringt uns vielleicht auch zurück zu dem Ursprungsthema. Die politischen Entwicklungen der letzten Jahre gehen natürlich leider in eine andere Richtung. Also wir haben natürlich schon positive Ausnahme, sicherlich Polen, aber ansonsten eher gesehen, dass eher national fokussierte Parteien Land gewinnen konnten die letzten Jahre. Und das ist eine große Gefahr, wenn wir sagen, jetzt, wir haben so ein bisschen so eine Geschichtsdurchlauf gemacht der letzten 30 Jahre, bis Ende des Kalten Krieges, eine Empfindung, wie friedlich wir in Europa leben, jetzt den Bruch und die Notwendigkeit, uns neu aufzustellen in dieser multipolaren, komplexen Welt. Und die absolute Notwendigkeit von Europa, sich gemeinschaftlich zu positionieren, sich gemeinschaftlich bewusst zu machen, was die Werte sind und was das System ist, das wir verteidigen wollen, aber dafür eben auch ganz konkret sich in der Verteidigung gemeinsam aufzustellen, das hat als größte Gefahr vermutlich einzelne Nationalstaaten und ihre Regierungen, die andere Interessen verfolgen und die ihren jeweiligen Wählern suggerieren, dass man als Einzelspieler sich da leichter tun würde. Und das ist natürlich eine fatale Illusion. Und der dürfen wir nicht auferlegen. Und das ist was, wogegen wir kämpfen müssen. Weil in der Großgemengelage, die wir haben, ist es absolut irrelevant, was ein einziges europäisches Land sagt, tut, wofür es sich verkämpft. Nur gemeinschaftlich können wir in irgendeiner Form uns durchsetzen, unsere Interessen und vielleicht auch, was ja immer die Idee war, auch unsere Werte.
Das ist doch ein wunderschöner Appell zum Schluss. Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und wir über dieses Thema sprechen konnten und vielleicht die eine oder andere Sache so ein bisschen erklären konnten, einordnen konnten. Danke dir.
Danke dir, Daniel.
Thank you for listening. Did you enjoy the episode? Follow us on Spotify, Apple Podcasts, or wherever you prefer listening to your favorite podcast shows. Forward Thinkers is a 48 Forward podcast produced in the 48 Forward Studios in Munich.